Ich möchte in der Haltung kurz einen Moment nehmen, um noch gemeinsam mit euch als Gemeinde zu beten. Wir waren gestern am Leuchtenbergring am Nachmittag und dann kam ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen und wir sind auch in die Kreilerstraße abgebogen und kamen an der Feldbergstraße vorbei, wo gestern ein großes Unglück war. Der Busfahrer ist zusammengebrochen und hat den Bus gegen die Wand gesetzt und ein 13-jähriges Mädchen ist leider vor Ort verunglückt und viele Schwerverletzte. Und Gott hat uns hier gepflanzt. Wir sind hier in München Osten, wir sind eine Gemeinde in München. Ich sehe es als unsere Pflicht, dass wir heute da auch einfach nochmal als Gemeinde für beten. So Jesus, wir sind vor dir. Und Herr, ich bete, dass du dieser Familie nahe bist, wo das Mädchen verstorben ist, dass du deinen Trost schenkst, dass sie dir klagen, dass sie zu dir rufen in all ihrem Schmerz, dass du dich finden lässt, Herr Jesus. Wir beten für alle Verletzten und Beteiligten, dass du sie berührst, dass du Heilung schenkst, dass du Christen über ihren Weg schenkst, dass du Arbeit in dieses Erntefeld schenkst, die Hoffnung und Zuversicht in sie reinsprechen können. Jesus, wir beten für alle, die dieses Grauen erlebt haben, dass sie das gut verarbeiten können, Herr Jesus. Wir beten auch für die Einsatzkräfte, Herr Jesus, dass du auch ihnen immer wieder Kraft gibst und Stärke gibst. Danke für dieses System Hilfe, was hier so wunderbar installiert ist. Amen. Amen. Sehr gut, danke euch. Mein Thema heute ist göttliche Gewohnheiten. Lasst es mal so sacken, mal schauen, wie es euch geht. Göttlich, super, Gewohnheiten. Oh. Was ist eine Gewohnheit? Die kann definiert werden als eine Sache, die oft getan wird und daher normalerweise leicht zu bewerkstelligen ist. Etwas, was wir uns angewohnt haben, eine Handlung, die automatisch geworden ist. Und wir alle haben so verschiedene Gewohnheiten. Jeder von uns hat gute Gewohnheiten, dank sei Gott. Jeder von uns hat schlechte Gewohnheiten, dank sei Gott, dass er da auch da ist. Sogar Neugeborene können mit der Gewohnheit auf die Welt kommen, bereits am Daumen zu lutschen. Ich weiß nicht, wie das bei Raffaella war, aber... Und am Anfang des Lebens sind die Eltern für ein Kind Dreh- und Angelpunkt. Die Eltern geben ihren Kindern Werte und Verhaltensweisen mit. Man spricht hier auch von Prägung. Das Kind wird geprägt. Und das entsteht aus der Summe aller dieser Eindrücke, die dieses Kind erlebt. In der Erziehung, im Umfeld, von Geschwistern. Alles, was da so passiert. Wir werden also aktiv geprägt durch Erziehung. Wir lernen aber auch sehr stark passiv durch Abschauen. Es gibt auch diesen schönen Satz, Erziehung geschieht teilweise durch Worte, aber größtenteils durch Vorbild. Und willst du, dass deine Kinder mehr lesen? Nimm doch selber mal ein Buch in die Hand und setz dich abends ins Wohnzimmer. Als Teenager definieren wir uns dann ganz neu, ne? Als Teenager pubertieren wir loten Grenzen aus, was auch wichtig ist. Ist wichtig für unsere Persönlichkeit, für unseren Selbstwert. Und dann sind da die Einflüsse von außerhalb der Familie. Hoi, hoi, hoi. Mensch, haben wir gebetet für unsere Töchter, als die Teenager waren. Nicht wegen den Töchtern, wegen den Einflüssen. Und dann erlebt der Teenager eine Neuprägung. Der Teenager entscheidet ganz aktiv oder der junge Erwachsene, wie oder wer er sein will. Nicht alle entscheiden das für sich. Viele lassen sich auch weiterhin als Erwachsener noch von außen ganz passiv prägen. Wie geschieht eigentlich so Prägung? Ich habe ein Zitat mit dabei. Das ist dieses hier. Viele von euch kennen das vielleicht auch. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Eine rote Linie, die sich da durchzieht, fängt beim Gedanken an. Worte, Handlungen, Gewohnheiten und dann der Charakter. Ich habe versucht herauszufinden, wem das Zitat gehört und ich musste echt schmunzeln, weil es gibt ganz viele, die es für sich beanspruchen. Der amerikanische Supermarktleiter Frank Outlaw soll das 1977 gesagt haben. Dann der Talmud, also dieses jüdische Buch der Weisheiten, sagt, nee, das ist von uns. Dann gibt es einen Charles Reed, der sagt, nein, nein, ich habe das gesagt. Und dann gibt es auch noch aus dem Osten, die sagen, nee, nee, das ist ein chinesisches Sprichwort, das ist eher so buddhistisch. Naja, egal wo es herkommt, ich kann für mich nachvollziehen, ja, das stimmt so ein bisschen. Und es passt auch zu unseren letzten drei Sonntagen. Ich fand es interessant, wir haben uns nicht groß abgesprochen, die letzten drei Sonntage und für heute, aber Gott hat so einen roten Faden gezogen. Wir haben über Wortkultur, über Gemeindekultur geredet. Welche Worte sprechen wir? Wertschätzung. Dann haben wir über Gedankengut gehört, über Gottes königliche Denkweise. Das eine seiner Arten ist, mit Worten gut umzugehen, ist Segen auszusprechen, segnend zu sein. Und letzten Sonntag haben wir dann von Rebecca über die Gemeinde gehört und ihre Erfahrung, ihren Heilungsweg, über das Leben am Licht, eine Kultur des Vertrauens zu haben, eine Kultur der Einheit und Gemeinde als Schatz Gottes zu sehen. Und heute geht es um göttliche Gewohnheiten. Jeder Christ durchläuft so einen Jüngerschaftsprozess. Irgendwann an einem Punkt in unserem Leben sagen wir, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Du akzeptierst, dass Jesus an diesem Holz all deine Schuld auf sich genommen hat. Du wirst ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung in Christus. Und dann beginnt dieser Jüngerschaftsprozess. Diese Verwandlung durch Erneuerung der Sinne, sagt Paulus in Römer 12. Das heißt, wir schauen uns in Gottes Wort an, was ist denn gut und was ist schlecht. Das bedeutet, alte schlechte Gewohnheiten gegen neue gute auszutauschen. Und ganz wichtiger Punkt heute Morgen, wenn wir darüber reden, nicht aus Werksgerechtigkeit, um Gott wohl zu gefallen oder deine Fahrkarte in den Himmel zu erarbeiten. Du wirst nicht errettet aufgrund deiner guten Werke, du wirst errettet durch das Gnadenwerk am Kreuz. Und da möchte ich mit euch im Epheserbrief lesen. Wir lesen heute aus der neuen Genfer Übersetzung die Schriftstellen. Da sagt Paulus das nochmal ganz deutlich. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen. Vers 10 sagt er dann, was wir sind, ist Gottes Werk, durch Jesus Christus zu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und dann heißt es auch noch, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Paulus sagt, Gott hat etwas für dich vorbereitet. Und es liegt an dir, das, was er für dich vorbereitet hat, auszuführen. Wenn wir Jesus erleben, dann werden wir immer mehr gleichgestellt mit ihm. Aus dem Sein mit ihm entsteht ein neues Tun für ihn. Die Bibel nennt das auch Jüngerschaft. Und es geht nicht um Selbstoptimierung. Es ist nicht, wie werde ich ein besserer Hansi-Superchrist. Es geht nicht, wie geht es mir besser. Es geht wirklich darum, ihm wohlzugefallen und ihm immer ähnlicher zu werden. Ich bin ein Jünger Jesus. Ich folge Jesus nach. Ich will immer mehr wie Jesus sein. Es gibt ein paar Beispiele dieser Umgestaltung. Philipperbrief heißt es zum Beispiel, tut alles ohne Murren und Bedenken. Also dieses Meckern aufzuhören. Da wird eine neue Gewohnheit von uns abverlangt. Vielleicht müssen wir ein ganz neues Denkmuster kultivieren. Da, wo wir vorher negativ gedacht haben, ein bisschen positiver zu denken. Kerstin hat es schon gebetet heute aus 2. Korinther 10. Jeden Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Ein weiteres Beispiel sind einfach Gottes ganz praktische Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Das sind Gewohnheiten, die wir kultivieren müssen, indem wir anfangen, auch in allen Dingen ehrlich zu sein. Zu sagen, hey, da lüge ich noch ein bisschen, das möchte ich eigentlich ablegen. Das ist nicht Reich Gottes Kultur. Und du fängst an, die alte Natur abzulegen und du fängst an, die neue Natur anzuziehen. Im Kolosserbrief, zu Beginn zeige ich euch ein paar Bibelstellen. Wir sind in der Kirche, da darf man Bibel lesen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, also den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen. den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich wird. Und ich liebe dieses Bild. Ich habe mir kurz die neue Jacke geholt und die ist richtig schön. Ich liebe das. Die alte war schon dünn und ich habe gefroren damit und jetzt ist die alte weg und ich habe die neue. Und es ist wunderbar, es ist herrlich. Und Paulus nutzt hier dieses Bild und sagt, so ist es auch bei uns. Wir haben doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Mensch mit seinen Verhaltensweisen und haben das Neue angezogen. Und was ist das Neue? Gott besser kennenlernen und seinem Bild ähnlich werden. Und ich gebe zu, das ist nicht immer leicht. Ne? Es ist tatsächlich unmöglich, aus eigener Kraft das zu erreichen. Also keine eigenen Werke, sondern es geht darum, sich hinzugeben. Gott zu sagen, ich kann es nicht, aber du kannst es in mir. Im Philipperbrief sagt er das so schön, 4,13, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Es ist Christus, auf den wir schauen, den wir folgen. Indem wir das tun, werden wir fast automatisch verwandelt in dieses Ebenbild. In der Bibel gibt es auch viele Hinweise so auf die moralischen Dinge, die wir verändern sollen. Und da geht es auch wieder nicht, dass wir besser werden oder Selbstoptimierung. Nee, Paulus spricht darüber im 2. Korintherbrief. Kapitel 6, Vers 19 sagt er, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und das finde ich so schön. Die Heiligung geschieht nicht aus Selbstoptimierung. Die Heiligung geschieht, damit der Heilige Geist sich in unserem Tempel wohlfühlt. Wir sind der menschliche Tempel Gottes hier auf Erden. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Der Appell des Apostels Paulus ist hier, was gibt Gott Ehre? Wie könnt ihr mit eurem Körper Gott Ehre geben? Epheser 5 gibt es auch noch so eine bekannte Stelle, Vers 18. Trinkt euch keinen Rausch an, auf Bayerisch, don't sauf, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten, lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Also hier auch wieder der Tempel wie so ein Gefäß. Ne? Mit was füllst du diesen Tempel? Mit was füllen wir diesen Tempel? Wenn wir zu Christus gehören, dann wird es zu einer neuen Lebensweise. Wir entwickeln neue Gewohnheiten. Wir lassen uns vom Geist Gottes leiten. Und das geschieht wirklich durch den Heiligen Geist. In der Werkstatt haben wir das angeschaut, wie wir die Frucht des Geistes in unserem Leben erleben. Es geht darum, dass wir den Geist Gottes zulassen in unserem Leben, nicht aus eigener Kraft. Im Galaterbrief 5, Vers 16 sagt Paulus, was will ich damit sagen? Naja, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Ja, wie schaffe ich denn das jetzt? Wie werde ich das denn endlich los? Ich möchte mich doch so gerne ändern. Naja, eben. Lass den Geist Gottes dein Verhalten bestimmen. Vers 24 und 25 sagt er dann, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist so ein bisschen so, ja, so bin ich halt, ich kann nicht aus meiner Haut. Nee, du musst auch gar nicht aus deiner Haut. Geist Gottes muss in deine Haut. Und da bin ich vollkommen überzeugt davon, für die kleinste Sünde ist Jesus gestorben, aber auch für das größte Desaster. Und ich habe das erlebt, Menschen, die jahrelang mit irgendwas gekämpft haben oder gedacht haben, ja, so bin ich geprägt oder ich habe Missbrauch erlebt. Oder die gesagt haben, nee, ich bin einfach stolz, ich will nicht. Und Gott hat alles geknackt, den Missbrauch geheilt, den Stolz gebrochen und hat in seiner Liebe und seiner Gnade das geschafft, Veränderung zu wirken durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und als letzte Bibelstelle für die erste Hälfte: Diese neuen Gewohnheiten werden von Jesus auch als Liebe zu ihm beschrieben. Das hat echt mein Herz ergriffen, nochmal neu in der Vorbereitung. In Johannes 14, Vers 23, da gibt Jesus eine Antwort und er sagt: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Also er gibt da im Vers 24 nochmal so eine Doppelung. Und das ist was ganz Besonderes, wenn du in der jüdischen Kultur etwas doppelt aussagst oder wiederholst. Und er sagt nicht nur, ich sage es euch, und es ist nicht nur, was ich sage, es ist nicht nur mein Wort, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Der Vater sagt es und ich sage es euch. Und da steckt so eine starke Verheißung drin: Mein Vater wird ihn lieben, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das ist so eine starke Belohnung in der Liebe zum Wort Gottes und zu Gott hin. Ich möchte das kurz zusammenfassen. Wir halten also fest: Die Bibel ermutigt uns zur Veränderung. Die Bibel ermutigt uns, fleischliche Gedanken abzulegen, gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi und gute göttliche Gedanken zu denken. Die Bibel ermutigt uns, Lüge abzulegen und die Wahrheit zu sprechen. Sie ermutigt uns, die alte Natur abzulegen und in der neuen Natur zu denken, zu sprechen, zu handeln. Und diese Umgestaltung erlernen wir durch das Lesen und Hören des Wortes Gottes und die Anwendung von Gottes Wort in unserem Leben. Wir wenden das Erlernte an und ändern unser Leben, wir gestalten es neu. Und diese Umgestaltung wirkt der Heilige Geist in uns. Es geschieht nicht aus eigener Kraft. Er wirkt das Wollen und Vollbringen in uns. Wir denken, sprechen und handeln anders aus Liebe zu Jesus und seinem Wort. Das Wort Gottes ist so ein Schatz für mich. Unsere Bibel, das ist so ein Schatz. Wisst ihr, so viele Menschen haben ihr Leben dafür gelassen, dass wir das so leicht zugänglich haben heutzutage. Und es ist das meist verbotenste Buch der Welt. In allen Ländern, die antichristlich sind, ist sie verboten. Und ich kann mich noch erinnern an die 80er Jahre, als Gemeinden aus dem Westen diesen Schatz in den Osten geschmuggelt haben. In östliche Länder, Rumänien, Tschechoslowakei, Polen. Einfach, dass dort das Wort Gottes war. Und Menschen, Christen in Verfolgung, die halten diesen Schatz ganz besonders hoch. Wisst ihr, was sie machen? Sie lernen ganz viel aus dem Wort Gottes auswendig, weil sie wissen, dass vielleicht der Tag kommt, wo sie im Gefängnis landen und es nicht mehr in der Hand haben. Und nur noch das haben, was im Kopf und im Herz ist. Und das ist so eine Liebe zum Wort. Es ist auch an den Festtagen zum Beispiel in den Landeskirchen, wenn aus dem Evangelium gelesen wird, dann wird es hochgehalten, weil das Wort geehrt wird. Einfach um diesen Schatz nochmal zu sagen: Hey, das ist wirklich kostbar. Und ich weiß, ihr liebt auch das Wort und ich liebe das Wort, aber ich wollte das nochmal einfach heute Morgen betonen, wie kostbar das ist. So viel Bibel zu Hause, so viele Apps, mein Bibelprogramm am Computer, am Tablet und überall. Und ich klicke mich dann immer schnell rein und so. Und ich möchte nicht vergessen, wie kostbar dieser Schatz ist. Wie kostbar er ist. Ein Psalmist hat im Psalm 119 diese Liebe zum Wort Gottes zum Ausdruck gebracht. Psalm 119, Abvers 9. Wodurch hält ein junger Mensch seinen Lebensweg frei von Schuld, indem er sich nach deinem Wort her richtet? Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Gepriesen seist du, Herr, lehre du mich, deinen Bestimmungen zu befolgen. Ich selbst will weitererzählen, welche Rechtsentscheidungen du ausgesprochen hast. Es erfüllt mich mit Freude, den Weg zu gehen, den du als richtig bezeugst. Darüber bin ich glücklicher als über alles, was man besitzen kann. Gerne denke ich über deine Ordnungen nach. Achten will ich auf die Wege, die du vorgegeben hast. An deinen Bestimmungen habe ich große Freude. Dein Wort will ich niemals vergessen. Erweise mir, deinem Diener, deine Güte, damit ich neue Lebenskraft bekomme und dein Wort befolgen kann. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Mir geht's ähnlich. Und deshalb lese ich und liebe ich die Bibel. Nicht, um irgendwelche Argumente für Diskussionen zu finden oder klug zu wirken, sondern weil da eine unfassbare Schönheit drin ist. Eine Wahrheit, eine Klarheit, eine Kraft. Und ich will Gottes Wesen, seine Liebe, sein Handeln immer mehr und mehr verstehen, immer mehr kennenlernen. Diese Schätze, die darin sind, ausgraben und seine Worte als mein Fundament haben. Ich will dranbleiben, ich will weiterlernen. Nicht um des Wissens willen, sondern um Gott besser und besser kennenzulernen. Immer mehr zu sein wie Jesus. Immer mehr verwandelt zu werden in sein Ebenbild. Der ursprüngliche Plan im Garten Eden war, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Diese Schönheit will ich immer mehr erkennen und darin verwandelt werden. In sein Ebenbild. Ich habe euch heute eine Person mitgebracht, den Alice Cooper. Bier trinken ist leicht, dein Hotelzimmer zu verwüsten ist leicht, aber Christ zu sein, das ist echt eine harte Entscheidung, das ist echte Rebellion. Die Rocklegende Alice Cooper war früher der Schrecken christlicher Eltern überall. Heute hat er sich dem täglichen Bibellesen verschrieben, schon seit mehreren Jahren. Er hat viele Interviews gegeben und er sagt immer, dass Jesus ihn aus einem sündigen Leben gerettet hat, das von Kokain und Alkoholsucht geprägt war. Er sagt, dass er jeden Morgen in der Bibel liest und betet. Cooper sagt, das Lesen einiger Kapitel pro Tag bringe so eine starke Positivität in seine Gedanken, dass er bemüht ist, sich nicht nur um sich selbst, sondern auch anderen zu helfen. Er hat sogar schon Marilyn Manson eine Bibel geschenkt. Er erreicht Leute, die ich nicht erreicht. Er sagt, ich bin vor Sonnenaufgang wach, 5 Uhr morgens ist meine Zeit, er ist Frühaufsteher. Direkt aus dem Bett eine Tasse Kaffee, meine Bibel nehmen und dann verbringe ich eine Stunde mit Gott. Ich lese, ich bete, ich höre. Ich lese ein paar Kapitel am Tag. Das ist mein 12. Mal, dass ich die Bibel komplett durchlese. Hut ab, ich finde das so stark. Gott ergreift jeden Menschen. Auch einen Alice Cooper, alkoholsüchtig, kokainsüchtig, okkulte Rockmusik, erreicht und bekehrt. Und er sagt, das ist jetzt sein Schatz. Ein paar Gedanken zum Abschluss über gute göttliche Gewohnheiten. Wie kann ich vielleicht auch nochmal 2026 so ganz bewusst weiter in dieses Jahr mit Jesus planen? Wenn du heute Jesus fragst, könntest du fragen, welche schlechte Gewohnheit darf ich ablegen? Was wäre es denn? Und diese Frage an Jesus hat ganz viel damit zu tun, es mit seiner Kraft zu tun. Weil eigentlich, also uns selber müssen wir ja nicht fragen. Also ich weiß, was meine schlechten Gewohnheiten sind. Oder ich frage meine Frau, die weiß es noch besser. Aber dieses ganz bewusste Fragen, Jesus, welche schlechte Gewohnheit darf ich ablegen? Damit öffnest du dein Herz, Jesus. Du sagst eigentlich, Jesus, du darfst zu mir sprechen bei diesem Thema. Und ich habe Jesus so liebevoll immer wieder erlebt. Ich gehe jetzt über 30 Jahre mit ihm. Ich bin so dankbar für seine Gnade, für den Jüngerschaftsprozess, dass es ein Prozess ist. Es ist ein Zeitablauf. Und seine Gnade, seine Geduld, seine Liebe mit mir hat mich getragen durch verschiedene Themen. Und ich habe erlebt, dass ich mit ihm, mit Jesus, durch so Jahreszeiten gehe. Aber jetzt in dem Frühling deines Lebens darfst du das ablegen. Super. dann kommt der Sommer. Ah, im Sommer darfst du vielleicht das ablegen. Und es ging nicht die ganzen 30 Jahre so. Also ich will jetzt hier keinen Horror. Und es war immer aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe auch versucht ein paar Mal das aus eigener Kraft, das geht gar nicht, das geht schief. Dann kannst du auch die Frage stellen, welche konkreten Schritte helfen dir, diese schlechte Gewohnheit zu beenden. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen praktisch. Der einfachste Schritt ist, schlechte Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten zu ändern. Es ist wie ein Training, das man neu einüben muss. Es ist tatsächlich so, bei Gewohnheiten läuft ein ganz krasses Zusammenspiel von Hormonen und Emotionen in uns ab. Zum Beispiel Scrollen im Internet oder auf Apps, das führt tatsächlich zu so einer Glückshormon- und Glücksgefühlen-Ausschüttung, die uns abhängig macht. Und es ist absichtlich so gemacht, dass wir scrollen und dass diese Neugier uns dafür führt, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Die Menschen, die das übrigens entwickelt haben, verbieten ihren Kindern Smartphones. Gibt es eine 90-minütige Dokumentation über einen Film. Dasselbe funktioniert auch, also dass es so abläuft bei uns, Zucker, Süßigkeiten, Herzhaften oder Medien oder Drogensubstanzen von Zigarette über Alkohol. Und sogar Personen können solche Gefühle in dir auslösen. Personen können diese Hormon- und Emotionsausschüttungen in dir auslösen. Und wenn die Person schlecht ist für dich, dann befindest du dich tatsächlich in einer schlechten Abhängigkeit zu einer Person. Und es gibt auch Verständnis, warum es manchen so schwerfällt, sich aus missbräuchlichen Beziehungen vielleicht loszulösen. Die gute Nachricht ist aber, genauso gut funktioniert es bei guten Gewohnheiten. Wenn du zum Beispiel statt den Fernseher um 18 Uhr anzumachen, 40 Minuten Sport treibst, dich danach noch ein bisschen dehnst und dann dir einen ganz leckeren Smoothie machst, also einer, der dir richtig gut schmeckt, oder dich mit was anderem belohnst, dann kannst du deinen Körper umtrainieren. Und nach ein paar Tagen oder Wochen ist es tatsächlich so, dass du um 18 Uhr denkst, boah, jetzt mache ich Sport, weil dann darf ich mir wieder diesen Smoothie gönnen. Gibt es auch viele kluge Bücher über Gewohnheiten, das war jetzt echt nur ein ganz kleiner Ausflug. Der Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, sei treu im Kleinen. Prägungen ändern sich nicht von heute auf morgen. Nimm dir eine Sache vor oder drei kleine Dinge vor und dann bleib an denen konsequent dran. Und da gibt es echt so simple Schritte, das echt erkennen, Gott fragen, Gott involvieren als zweiten Schritt, vielleicht auch Buße zu tun und um Hilfe ihn zu bitten und dann als dritten Schritt in Gottes Gnade und durch die Kraft seines Geistes das zu meistern. Ich habe als junger Erwachsener mit Pornografie gekämpft. Und ich habe dann versucht, das aus eigener Kraft aufzuhören. Ich habe gedacht, jetzt mache ich es nicht mehr. Und dann, wenn es passiert ist, passiert war, hatte ich so ein schlechtes Gefühl. Ich habe mich so verdammt gefühlt. Und ich habe mich nicht mehr würdig gefühlt, einfach in Gottes Gegenwart zu treten. Und es war echt ein ganz schrecklicher Kreislauf. Und was ich lernen durfte, ist eigentlich, dass ich ein Loch in mir hatte, in meinem Liebestank, in meinem Selbstwerttank, das ich versucht habe, durch Pornografie zu füllen. Und ich habe erkannt, das kann Gott nur alleine füllen. Und ich habe mich dann auf eine Reise begeben, wo ich erkannt habe, wie der liebende Vater eigentlich für mich ist. Und er hat meine Vaterbeziehung geheilt und ich durfte Gott als liebenden Vater erleben. Mein Tank und mein Selbstwert wurde aufgefüllt und ich habe dadurch tatsächlich überwunden, von Pornografie freizukommen. Und es war auch ein Prozess, es war auch ein Weg, aber ich bin freigekommen davon und ich danke Gott dafür. Und es ist durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und es ist, weil ich was Altes durch was Neues geändert habe. Ich habe ihm erlaubt und habe gesagt, ich brauche dich, ich brauche die Erkenntnis von dir. Du musst da jetzt reinkommen. Zu erkennen, was es vielleicht ist und dann involvier Gott, tu Buße, bitte um Hilfe. Und wenn du mit irgendwas am Kämpfen bist, mit einer schlechten Gewohnheit, dann hol dir Hilfe von jemandem. Sprich mit einem Leiter, sprich mit einem Seelsorger, sprich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Und sag, ich kämpfe da was und ich brauche echt Hilfe und Unterstützung oder einfach einen Gebetspartner. Und abschließend möchte ich noch so ein paar Beispiele geben, welche guten Gewohnheiten kann man im Leben als Christ etablieren. Eins ist zum Beispiel am Morgen die Bibel vor dem Handy zu öffnen. Oder starte den Tag mit Gebet. Ich weiß nicht, wann du deine stille Zeit hast. Manche sind mehr so die Morgenmenschen, die stehen früh auf und sind, manche machen das eher abends. Aber selbst wenn es abends ist, dann starte den Tag mit Gebet. Danke Gott, bitte und höre. Danke, bitte und höre. Und tatsächlich, wo hast du wirklich jeden Tag eine verlässliche Qualitätszeit mit Jesus? Deine stille Zeit im Wort, im Gebet. Eine andere gute göttliche Gewohnheit ist, Bibelverse auswendig zu lernen. Vielleicht einen pro Monat, den du immer wieder vertaust und deinem Leben anwendest. Da gibt es sogar mittlerweile Bibelvers-Lern-Apps. Total, du kennst, glaube ich, eine. Genau, dürft nach dem Gottesdienst Rebecca ansprechen. Als nächstes, führe ein bußbereites Leben. Buße zu tun ist Freude. Ich liebe Buße. Warum? Weil sie mich zurückversetzt in den göttlichen Standard. Ich liebe es, wenn der Geist Gottes mir Sünde aufzeigt in meinem Leben. Warum? Weil ich es dann ans Kreuz bringen kann und ich werde frei davon. Ich liebe Buße, nicht weil ich Pastor bin, sondern ich liebe Buße, weil ich sehe, was es freisetzt in Menschen. Reflektiere mit dem Geist Gottes. Wo musst du Buße tun? Entschuldigung, jetzt werde ich leidenschaftlich, gell? Ja. Führe ein kompromissfreies Leben. Wo musst du Dinge abschneiden? Wo musst du Beziehungen neu sortieren? Wo musst du Türen zumachen und durch neue Segenstüren aufmachen und durchgehen? Lass echt dein altes Leben los und genieß dein neues Leben. Eine andere gute Gewohnheit ist, sei großzügig. Gib Gott bewusst deine Erstlingsgabe als Zeichen deines Gottvertrauens, dass er dein Versorger ist. Der Tobi Teichen vom ICF hat letztens Folgendes gesagt: Wenn Gott nicht deinen Geldbeutel hat, dann hat er auch nicht dein Herz. Starke Aussage vom Kollegen. Dann sei ein fester Anteil einer lebendigen Kirchengemeinde. Und das ist hauptsächlich auch für die YouTuber oder die MP3 zu hören. Wenn du keine Gemeinde hast, such dir eine lebendige Gemeinde, in die du regelmäßig gehst. Setz den Gottesdienst als Priorität in deiner Woche. Eine andere gute göttliche Gewohnheit ist, diene in deiner Kirche. Wo ist dein Platz im Reich Gottes, an dem du anderen Gutes tust? Wo du gebraucht wirst, wo du Erfüllung findest, wo du Selbstwert bekommst, eine Aufgabe erhältst, wo du wichtig bist im Uhrwerk Gottes. Pflege gute göttliche Freundschaften, die euch gemeinsam helfen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Als letztes, gehe im Gehorsam, gehe nicht gemütlich und faul. Das ist jetzt einfach ein Zitat aus dem Konsens der Sprüche. Genau. Having said all this, also das alles gesagt, meine Woche hat meine Gewohnheiten total durchgewürfelt. Und ich möchte es unbedingt sagen, um diese Werksgerechtigkeit zu kicken. Es ist wirklich der Heilige Geist, der es wirkt in uns und seine Gnade. Wir hatten letzten Freitag die Nachricht bekommen, dass Kerstins Mama mit Verdacht auf Beckenbruch ins Krankenhaus kam. Dann hatten wir am Samstag die Werkstatt über Heilung. Du hast es erlebt auch, ne? Aber dir geht es jetzt wieder besser. Und dann war die Woche eh schon so ein bisschen holprig, dann ist die Kerstin mit dem Fuß umgeknickt, konnte 2 Tage nicht auftreten. Und Jana wurde krank und wir hatten dann Bailey diese Woche auch bei uns. Und dann haben wir den Opa versorgt, weil die Schwiegermama ist 88 und der Schwiegervater 82. 83. Genau, so Ding. Und wir haben einfach... Also auch im Vorbereiten der Predigt, und ich habe letztes Jahr einfach so in meinem Leben auch nochmal neu angeschaut, wie kann ich gute göttliche Gewohnheiten etablieren. Und wir haben mit Kerstin und ich, wir gehen zum Beispiel 3-mal die Woche früh morgens auf so einen Gebetsspaziergang und wir lieben das. Und dann habe ich halt noch so andere Gewohnheiten. Und letzte Woche, also alles, was ich euch gerade empfohlen habe, die Hälfte davon ging flöten. Also es ist fast Ironie, dass ich euch heute diese Tipps gebe. Aber das Schöne ist, wir haben in der Woche auch Wunder erlebt. Also es war kein Beckenbruch und sie ist wieder zu Hause. Kerstin konnte nach 2 Tagen wieder gehen und es ist echt ein Wunder, dass sie heute hier steht und getanzt hat am Freitag. Und trotzdem war die Woche gut. Und was ich damit sagen will, verkrampf dich nicht. Verkrampf dich nicht, aber bleib im Prozess. Und ich habe hier einen Satz, ich hatte den Anfang des Jahres auch schon mal gesagt, du wirst 2026 nur meistern, wenn du dein Christsein proaktiv in der Kraft des Heiligen Geistes angehst. Gebet hilft immer. Die Frage ist aber, ob du es umsetzt und wie sehr willst du es wirklich. Und ich habe da eine Beobachtung, Menschen erlauben schlechte Gewohnheiten und Schmerz in ihrem Leben erstaunlich lange. Sie ändern es meist erst dann, wenn sie den Schmerz nicht mehr aushalten. Wart nicht zu lange. Gott hat ein Leben im Segen und Überfluss für dich vorbereitet. Wähl seinen Weg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.
Mir lag das so auf dem Herzen, das einfach nochmal zu betonen. Wir schauen auf uns, wie wir besser werden aus der Gewohnheit. Und wir kommen dann näher zu Gott, weil er das vollbringen und bewirken kann. Aber wir haben es falsch. Es ist genau der Schluss oder offenbarendes Wort heute von Johannes. Veränderung kommt, weil du Jesus liebst. Wir wollen Veränderung, weil wir Jesus lieben. Und da fängt es an, der geistliche Wurzel fängt da an. Herr, ich möchte mich verändern, weil ich dich liebe. Ich möchte Zeit mit dir in dein Wort verbringen, weil ich dich kennenlernen will. Ich möchte, Heiliger Geist, still werden, damit ich deine Stimme hören darf und kann. Und dass ich das folge. Und wenn du anfängst, das zu tun, ich weiß, wovon ich rede. Seit Jahren versuche ich, eine besondere Gewohnheit im Griff zu kriegen. Und es ist nur dieses Jahr, wo ich gesagt habe, Herr, ich weiß nicht weiter. Und wo Gott mir einfach auf eine Reise gebracht hat, hat gesagt, Kerstin, du tüffst es aus in dein Gehirn. Die Gewohnheit, die du ändern möchtest, fängst du an, im Natürlichen Schritte zu machen. Aus deiner Kraft und du betest darum, dass ich das segne und dann suchst du mich. Du sollst mich suchen. Ich soll den Zentrum deines Seins. Wenn ich den Zentrum deines Seins werde, dann lächst du nicht nach die Gewohnheit, dass du immer tust, sondern was passiert ist, das Wort Gottes erwacht in einem selber. Du kriegst einen Blick, was Gott sieht und ein Verlangen danach, so zu handeln, so zu leben, so zu reden, so zu verzichten, weil du weißt, Gott liebt es. Und weil du Gott liebst, dann machst du es. Und deshalb spreche ich das heute und betone einfach den guten Punkt, der Christian gemacht hat. Fang an, bitte erst geistlich zu denken und dein lieber Jesus zu suchen. Und wenn du das Wort Gottes von das ernährst, erweckt was in dir, der ewig bleibt und ewig standhält zu das, wo du ab und an, genau wie Christian sagt, fällst, aber du stehst wieder auf und du gehst dann weiter. Warum? Weil das Wort in dir lebendig ist. Weil Jesus sichtbar wird in deiner Gewohnheit und zeigt dir, das gefällt mir. Das ist mein Weg. Und du bist so dann verliebt in dein Gott. Du willst das tun, was ihm wohl gefällt. Du willst das tun, was ihm eine Freude bereitet. Weißt du, was der größte Lüge ist, was der Teufel dir sagt? Du, wenn du das ein bisschen an der Seite tun kannst, das macht doch Spaß, oder? War schon ein Genuss jetzt gerade, hm? Und dann gibst du es zu und sagst, ja, eigentlich schon. sollte aber nicht ins zweite Stück Küchen, sollte da nicht zu dem Party gehen, sollte nicht ja zu dem Mensch sagen. Aber du tust es, weil es dir in die Emotion und Gefühl trifft. Aber das Ewigliche ist umgekehrt. Und die Prinzipien von Gott sind umgekehrt. Du musst da klein anfangen, geistlich Jesus zu suchen. Wenn du ihn suchst, dann verändert die Gewohnheit. Ich kann es dir echt versprechen. Und dann hat es Halt. Dann hat es Stand.
Vielen Dank für die Predigt. Amen. Muss man dazu sagen. Wie Rebecca gesagt hat, der Heilige Geist wird zu euch sprechen. Der Heilige Geist wird euch anleiten. Der Heilige Geist wird euch verändern. Und deswegen möchte ich auch euch auch jetzt am Ende im Namen des Heiligen Geistes segnen. Ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, der euch verändert, der zu euch spricht, der das Gute in euch wachrütteln möchte und euch die Kraft geben wird, in den nächsten Tagen wirklich Dinge anzupacken. Amen.